Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Olympische Spiele, sie sind nicht nur ein Sportevent, sondern sollen immer auch eine große Geschichte erzählen. In Pyeongchang in Südkorea war es die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea, in Peking als erste Stadt, in der sowohl Sommer- als auch Winterspiele ausgetragen wurden. Und in Tokio sollten es die Spiele des Wiederaufbaus 10 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben und der Atomkatastrophe von Fukushima sein. Und dann wurden sie als Leuchtfeuer der Hoffnung nach der Corona-Pandemie gefeiert. Aber was soll von den Olympischen Spielen in Paris bleiben? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Zeiringer. Der Germanist hat lange Zeit in Frankreich gelebt und ist selbst Sportfan, hat mehrere Bücher rund um Fußball, Fankultur und auch eine Kulturgeschichte der Olympischen Spiele geschrieben. Guten Abend, Herr Zeiringer.
Guten Abend.
Ja, Herr Zeiringer, welche Vision, welche Erzählung steckt denn hinter diesen Spielen in Paris?
Ja, das kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Wenn man die offizielle französische Seite in der Person des Staatspräsidenten Macron betrachtet, dann wollte er zunächst eine Vision des Friedens haben. Das wurde ihm aber sehr schnell aus Moskau und aus Kiew gekontert und auch aus dem Nahen Osten. Und nun möchte er gerne einen, wie er sagt, Elan populaire, also einen Elan des gesamten französischen Volkes haben und möchte eine Nachhaltigkeit. Aber wie immer sind das Illusionen, die angekündigt werden und die dann nie eintreten.
Das heißt, diese Erzählung verfängt in Frankreich und in Paris gerade gar nicht?
Naja, sie verfängt zum Teil schon, aber nur zu einem Teil eben. Nach den letzten Umfragen vom April sind mindestens ein Drittel der Franzosen den Spielen gegenüber gleichgültig. In seiner jetzigen Situation möchte Macron schon, dass alle hinter den Spielen stehen, aber das wird er wohl nicht schaffen.
Aber woran liegt das? Weil die Franzosen, die sind ja eigentlich ein sehr sportbegeistertes Land. Das haben wir gesehen, als die Franzosen Fußball-Weltmeister geworden sind. Sie feiern jedes Jahr die Radsportler bei der Tour de France und die French Open sind jetzt auch nicht gerade eine kleine Veranstaltung. Da kommen auch immer sehr viele Fans nach Roland Garros.
Ja schon, nur hängt das sehr stark mit den Erfolgen zusammen. Die Radsportbegeisterung ist wiederum was anderes, weil die Tour de France ein völlig anderes Ereignis ist. Und bei den Olympischen Spielen, die ja in Paris stattfinden, wiewohl Macron behauptet, das sei die dezentralisiertesten Spiele aller Zeiten, ist es ja tatsächlich nicht so, dass überall in Frankreich Sportveranstaltungen der Spiele stattfinden. Und die Franzosen wissen schon zu gut, dass die sogenannte Dezentralisation, also diese Dezentralisierung ein Schlagwort aus Paris ist und Paris Paris bleibt. Also das Zentrum und dass dort alles entschieden wird. Also das verfängt nicht mehr so gut in Frankreich.
Aber auch in Paris ist jetzt ja die Begeisterung nicht gerade übersprudelnd. Wenn wir uns mal anschauen, dort ist die Metro jetzt eigentlich schon überlastet, wird es während der Olympischen Spiele noch mehr sein. Weite Teile der Stadt werden tatsächlich auch abgesperrt sein. Die Metro wird auch sehr viel teurer sein während der Olympischen Spiele. Bekommt das Ganze denn dann wenigstens in Paris an oder verfängt das ja nirgendwo im Land?
Eben nicht, bei einem Teil der Bevölkerung schon, aber bei einem anderen Teil nicht, weil die ja einen schwereren Alltag vor sich haben. Das wissen die ganz genau. Außerdem sind Streiks angekündigt. Es sind ja Metrolinien vorgesehen gewesen, die dann nicht gebaut wurden. Also insgesamt war ja bei der Kandidatur von Paris war von 6 neuen Metro- und RER-Linien die Rede und mittlerweile sind es 2. Also man weiß genau, was sich da abspielen wird. Die Regierung versucht zu beschwichtigen und ruft auf, zum Beispiel, man möge keine Pakete in dieser Zeit bestellen, damit die Post nicht irgendwo im Stau stecken bleibt. Also die Bevölkerung weiß sehr gut, was das bedeutet, auch dass die Preise steigen, nicht nur die Wohnungspreise, sondern auch in der Gastronomie. Also für die Bevölkerung ist das nicht wirklich großartig.
Was muss denn passieren, damit diese Begeisterung in der Bevölkerung doch noch aufkommt und diese Erzählung, die sich zumindest auch Macron und das IOC wünschen, dass die verfängt?
Viele Medaillen, Euphorie in den Stadien, weil die Franzosen Medaillen machen. Das heißt, das wird auch ein Fest des Chauvinismus, wenn es funktioniert. Und das hat man ja auch meist bei den Olympischen Spielen. Ganz schlimm war es in den letzten Jahren in Rio, wo die brasilianischen Zuschauer und Zuschauerinnen nur den Brasilianern zujubelten. Und das wird man in Frankreich zum Teil ja auch haben, denn in Chauvinismus sind die Franzosen geübt.
Das heißt, nicht unbedingt eine Verkörperung des olympischen Ideals dabei sein ist alles, sondern durchaus Medaillen und dann könnte auch eine Begeisterung entfacht werden. Das heißt, da klaffen die Ideale des IOC und die Ideale der Organisatoren und die Realität schon wieder einmal auseinander, wie schon so oft in der olympischen Geschichte. Damit haben Sie sich ja auch schon beschäftigt in Ihren Büchern.
Ja, das ist ja bei den Strukturen, die es gibt und so wie das organisiert ist, gar nicht anders möglich. Also indem man ein Event hat, das mittlerweile unter 10 Milliarden überhaupt nicht mehr zu machen ist und indem man behauptet, Sport sei keine Politik und dennoch macht Macron ja eigentlich mit den Olympischen Spielen Politik, dann sieht man ja, wie weit das auseinanderklafft und dass die Erwartung der Völkerverständigung maximal im olympischen Dorf stattfinden kann und das andere eine große Illusion ist, das wissen wir spätestens seit Sochi, wo die Abschlussfeier lief und Putin die Invasion der Krim vorbereitete gleichzeitig. Also das ist so alt wie das Olympische Komitee eigentlich.
Aber wenn Sie jetzt eben gerade den Gigantismus angesprochen haben, der ja häufig zuletzt bei den Olympischen Spielen kritisiert wurde, den versucht man ja in Frankreich tatsächlich entgegenzuwirken, dadurch, dass nicht viele Sportstätten neu gebaut werden, anders eben als in Sochi, in Peking oder in Rio. Ist da Paris nicht in gewisser Art und Weise auch ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, das stimmt schon. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch was das IOC betrifft. Das sind immerhin 10 Entscheidungen weniger als zuvor. Das ist neu. Es gibt immerhin beim CO2-Ausstoß so die Vorhersagen deutliche Verbesserungen. Aber andererseits gibt es dann in Tahiti das Surfen, wo dann ein Richterturm mitten in ein Korallenriff gebaut wird. Also es ist schon alles miteinander ziemlich zweischneidig. Und dann hat man ja in Paris noch die Frage der Seine, in der geschwommen werden soll. Und das hatten wir schon einmal im Jahr 1900. Da gab es zwar dann viele Rekorde, weil man mit dem Strom schwamm, aber es gab dann auch viele Erkrankungen der Athleten, die da in die Seen steigen mussten.
Und damit wären wir ja dann auch wieder bei den Versprechungen, die mit den Olympischen Spielen verbunden sind, nämlich dass die Seine wieder schwimmbar sein soll. Es sind aber ja auch einige kritische Themen jetzt schon absehbar, die politisch sind. Zum Beispiel, Sie haben es auch schon angesprochen, Russland ist dabei, zumindest mit neutralen Athleten trotz des Krieges in der Ukraine, der Nahostkonflikt. Es gibt eine sehr große Sicherheitsdebatte rund um die Spiele, haben wir eben gerade auch schon von Olaf Tabor, dem deutschen Chef de Mission, gehört. Wie politisch brisant werden diese Spiele?
Ja, Spiele sind immer politisch brisant, weil ja im Hintergrund sehr viel gearbeitet wird, weil sehr viel im Hintergrund steckt. Und vor allem in der jetzigen Weltenlage glauben ja manche, dass sie die Spiele nützen können, auf die eine oder andere Art. Das heißt, in Paris herrscht, wie Sie ja richtig gesagt haben, eine ziemliche Angst, dass es zu Attentaten oder sonstigen Vorfällen kommen könnte. Und die Politik spielt da immer hinein. Und das ist tatsächlich auch so alt wie das Olympische Komitee. Ich kann daran erinnern, dass bei der Gründung des Olympischen Komitees 1894 in der Pariser Sorbonne die Deutschen nicht eingeladen waren, weil sie die Kriegsgegner von 1871 gewesen sind. Und seither zieht sich das durch die Spiele. Also die Politik ist da immer im Hintergrund, wenn nicht gar im Vordergrund.
Inwiefern drückt das jetzt noch einmal mehr auf die schon verhaltene Olympiastimmung in Paris und in Frankreich?
Das drückt sich dadurch aus, dass ein großer Teil der Bevölkerung beunruhigt ist. Nach diesen Umfragen, die ich vorhin zitiert habe, das ist eben vom April, sind die letzten Ipsos-Umfragen in Frankreich, zeigen sich 33% der Bevölkerung beunruhigt. Und eben wegen der Sicherheitsfrage, man hat ja auch müssen die Eröffnungsfeier an der Seine nicht so großartig gestalten, wie das vorgesehen war, weil man eben diese Sicherheitsprobleme in den Griff bekommen muss.
Wenn wir jetzt mal 100 Tage vorspulen nach den Paralympischen und nach den Olympischen Spielen, wie viel wird von der erwünschten Erzählung am Ende übrig geblieben sein?
Das kommt darauf an, wie die Medien das gestalten, wie Macron und andere das gestalten. Aber ich fürchte, dass auf Dauer nicht viel übrig bleiben wird, so wie ja auch von Tokio, von Peking, von Sochi und anderen Olympischen Spielen eben nicht das geblieben ist, was man sich zuvor versprochen hat, wenn man genau hinsieht. Man kann natürlich dann schon alles Mögliche erzählen und da muss man allerdings die genaue Analyse ausschalten.
Sagt Klaus Zeiringer, der unter anderem mehrere Bücher über Sport- und Kulturgeschichte geschrieben hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.